Wir haben alle ziemlich lange gesessen. Ich mache das ganz gerne, wenn wir lange gesessen haben, dass wir kurz aufstehen, bevor ihr auf die Predigt des Pastors hört. Dass wir vielleicht uns mal kurz recken und strecken. Vielleicht drehen wir uns auch um und sagen Hallo zu dem wir noch nicht Hallo heute Morgen gesagt haben. Genau. Ganz kurz. Und dann richtet sich die Aufmerksamkeit wieder nach vorn. Danke. Nachher ist noch Zeit beim Mittagessen, dass wir einander begegnen, vielleicht auch einander kennenlernen und alt und neu miteinander feiern. Diese Predigt, die jetzt kommt, ist, glaube ich, keine typische Jubiläumsansprache, die man dann vielleicht erwartet, wo ich nochmal das rezitiere, was vielleicht auch in den Bildern so zum Ausdruck gekommen ist. Diese Predigt bewegt mich und hat mich ganz persönlich beschäftigt, tief in meinem Innern. Eigentlich war sie ganz anders gedacht und als ich dann gestern oder auch Freitagnacht so im Hotelzimmer saß und gestern am Hauptbahnhof in Hannover war, dachte ich, nee, da muss was anderes her. Ich glaube, Gott hat mir Bescheid gegeben, nicht den einfachen Weg zu gehen, sondern einen persönlichen Weg, auf den ich Sie und euch heute gerne mitnehmen will. Ich möchte heute jedenfalls einen kleinen Einblick geben in meine Ängste. Und es könnte sein, dass diese Ängste auch Ihre und eure Ängste sind. Von daher vielleicht vereinen wir uns da so ein bisschen. Ich muss sagen, ich bin ein Schisshase. Ja, ein Schisshase. Das ist die Wahrheit über mich. Von klein auf hatte ich Schiss. Vor bestimmten Sachen, vor bestimmten Personen, vor bestimmten Situationen. Eine Person, vor der ich ganz besonders Schiss hatte, war Graf Zahl. Wer von euch kennt Graf Zahl? Graf Zahl aus der Sesamstraße. Ja? Sesamstraße kennen einige, ja? Ich merke das schon. Graf Zahl nicht. Ich kannte Graf Zahl super gut. Und zwar war Graf Zahl eine Art, ja, wie sagt man, Vampir, ja? Für Kinder aber. Ganz harmlos. Und also immer, wenn Graf Zahl über die Kiste flimmerte, hielt ich mir die Ohren zu und die Augen, geht nicht gleichzeitig, aber ich schloss die Augen und rannte zu meiner Mutter in die Küche. Große Angst. Vielleicht haben Sie, vielleicht hast du ähnliche Ängste in deiner Kindheit gehabt. Dann eine weitere Angst. Ich hatte unheimliche Angst vor Achterbahnen. Wer hat noch Angst vor Achterbahnen? Oh, danke euch. Hier stehe ich nicht alleine. Angst vor Achterbahn. Ich erinnere mich, wie wir mit meinem Papa, also wir zu viert als Familie, mein Bruder, meine Eltern und ich, ins Phantasialand nach Brühl bei Köln gefahren sind. Und unser Vater schleppte uns dann zu so einem Gebäude und wir so, oh, was, Papa, was ist das? Ja, es ist ganz harmlos. Hinterher, beziehungsweise als wir im Sitz waren und in das dunkle Gebäude fuhren, war uns klar, es geht nicht gut. Und der erste Drop sozusagen war gefühlte 50 Meter tief. Zugegeben, ich war ein paar Jahre später noch mal im Phantasialand und bin diese Achterbahn noch mal gefahren, dann war es gefühlte 5 Meter. Dann habe ich Angst vor der Höhe. Ich habe Angst davor, auf den schönen, neu sanierten Stuttgarter Fernsehturm zu gehen. Und ich merke, da gibt es Ängste, die mein Leben bestimmen. Ängste aus meiner Kindheit, Ängste aus meiner Geschichte. Lebensthema ist es für mich. Angst. Angst verhindert in meinem Leben Veränderungen. Angst verhindert, dass irgendetwas anderes, was da schlummert, doch freigesetzt wird. Irgendetwas wird verhindert. Angst blockiert. Und vielleicht sind die Ängste aus meiner Kindheit und aus meinem Leben ja sogar nachvollziehbar. Ich denke, Sie können sich gut damit identifizieren, aber sie formen doch irgendwie den Menschen, der ich jetzt bin, der ich geworden bin. Das Problem ist aber, mittlerweile ist doch aus meiner kindlichen Angst eine Angst geworden, nicht ich sein zu können. Ich würde manchmal so gern aus meiner Haut raus und diese Ängste überwinden und sagen, okay, hier bin ich. Aber ich stehe so oft hier auf dieser Seite und merke, diese Ängste halten mich zurück von dem, der ich eigentlich sein könnte oder vielleicht sogar sein will. Kennt ihr das? Kennen Sie das? Ich habe Angst, aus meiner Haut rauszufahren, weil ich Angst davor habe, mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin. Aber auf der anderen Seite habe ich große Sehnsucht danach, mich so zu geben, wie ich wirklich bin. Kennen Sie dieses Gefühl? Und Freitagnacht spricht Gott zu mir: Fabian, du willst ein herausforderndes und interessantes Leben haben. Ja, das wollte ich immer. Ein herausforderndes und ein interessantes, ein ereignisreiches Leben. Und dann fragt Gott mich: Aber bist du auch bereit, dafür was zu riskieren? Bist du bereit, etwas für dieses Leben zu riskieren, aus dieser Angst herauszutreten, nicht ich sein zu können, hinein in das wirkliche Ich, was ich für dich vorbereitet habe? Also was bist du bereit zu riskieren? Und ich glaube, das ist nicht nur eine Frage, die mich angeht, sondern die uns als Filtergemeinde und jeden Einzelnen hier angeht. Was bist du bereit zu riskieren, um deine Angst zu überwinden? Meine Angst, nicht ich sein zu können. Ich glaube, Gott möchte mich fragen: Fabian, bist du bereit, die Person zu sein, zu der ich dich schon ganz lang gemacht habe? Also versteht ihr, da geht es nicht um ein Projekt, da geht es nicht um ein Event, da geht es nicht darum, dass ich meinen 20. jetzt auf einmal gebe, sondern da geht es ganz tief um die Person, die ich bin und die Gott geplant hat, dass ich diese Person bin. Es geht um mein Herz. Weil ich glaube, dass die Lüge über mein Leben ist, dass ich mir immer wieder einrede: Fabian, Gott ist doch eigentlich gar nicht dabei. Also Hand aufs Herz. Ich glaube, die Angst verfolgt viele von uns, gläubige Menschen, Christen, dass wir so leben, als wäre Gott eigentlich gar nicht dabei. Und wir glauben dieser Lüge. Gott ist doch eigentlich gar nicht dabei. Er zeigt sich doch gar nicht in deinem Leben. Er spricht doch gar nicht zu dir. Gott ist eigentlich gar nicht dabei. Aber wir wünschen uns, eben da herauszutreten und mit der Gewissheit zu leben, dass dieser Gott dabei ist. Aber ich lebe mein Leben so, als wenn Gott gar nicht dabei wäre. Und ich möchte uns als Gemeinde, euch, sie, gerne auf dem Weg begleiten in der Gewissheit, dass Gott dabei ist. Und ich möchte damit auch dieser Stadt dienen, in der Gewissheit, dass Gott dabei ist. Dass dort Menschen leben, die echt sind. Dass dort Menschen sind, die riskieren, sich für das Gute und das Gerechte einzusetzen. Weil Gott das auch will. Und dass sie ihren Mund aufmachen und Taten sprechen lassen gegen Ungerechtigkeit und gegen Hass. Und ich fühle mich da so ein bisschen mit euch, mit ihnen gemeinsam, wie die Jünger Jesu, die von Jerusalem nach Emmaus unterwegs sind. Machen wir einen kurzen Cut, kurzen Einschnitt. Ich möchte euch ein Lied singen. Es ist 1996 und meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Kennt jemand von euch das Lied? Sehr gut. Ja? 1996, als ich über dieses Jahr nachgedacht habe, kam mir direkt dieses Lied, ja, Fettes Brot, 1996, Jein. Ja, so ging das los. Meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Was kommt euch, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an das Jahr 1996 denken? Mir eben direkt diese Zeilen. Da war ich 12 Jahre alt und, ja, ihr lacht. Da war ich 12 Jahre alt und ich begann so langsam mein eigenes Leben zu führen, meine eigene Musik zu hören, mich zu entwickeln zu der Person, die ich wirklich auch bin. Und ich merke, das ist schon ganz schön lange her. 1996, das war das Jahr, in dem Helmut Kohl noch Kanzler war. Und da wurde in Schottland das erste Säugetier geklont, das Schaf namens Dolly. Da schlug der Schachcomputer den Schachweltmeister Garry Kasparov. Da wurde Deutschland durch ein Golden Goal von Oliver Bierhoff Europameister gegen Tschechien. Okay. Und noch viel besser, da wurde Borussia Dortmund Deutscher Meister. Das war ein gutes Jahr, lang ist's her. 1996, das war aber auch das Jahr des ersten Atomgipfels. Da gab es auch einen großen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Lübeck. In den USA kommt es zu Unruhen, als ein weißer Polizist, der einen schwarzen Mann erschossen hat, freigesprochen wird. 1996, schon so lang her, aber doch auch irgendwie noch so aktuell und brandheiß. Vieles hat sich geändert, manches auch überhaupt nicht. Wir erinnern uns an diese Zeit. Und dann ist 1996 auch das Jahr, in dem die Filder-Gemeinde gegründet wird. Woran erinnern wir uns, wenn wir an diese Gemeinde denken? Was sind die Geschichten, die uns einfallen und die uns vielleicht auch noch in 20 Jahren einfallen werden, wenn wir an diese Gemeinde denken? Wahrscheinlich haben diese Geschichten mit Personen zu tun. Mit vielen, die hier waren, nicht mehr hier sind. Mit manchen, die heute hier sind. Welche Geschichten sind die Geschichten, die wir uns in 20 Jahren noch erzählen werden? Mit anderen Worten möchte ich uns dazu auffordern, nicht aufhören, darüber zu reden, woher wir kommen. Nicht aufhören, darüber zu reden, woher wir kommen und wer wir sind. Bei Nachfolgern von Jesus Christus spielt das Erinnern eine große Rolle. Wir feiern bestimmte Festtage, die so im Jahr festgesetzt sind, Gedenktage. Da liegt eine große Stärke drin und ich glaube, biblisches Lernen ist Erinnerungslernen. Und genau das zeigt sich ja auch an unserer Geschichte mit den Emmaus-Jüngern in Lukas 24. Da sind also zwei Männer unterwegs, die haben etwas erlebt, die haben erlebt, dass davon geredet wird, dass ihr Meister Jesus Christus am Kreuz hängt, gekreuzigt wird und ins Grab gelegt wird. Und er ist tot. Und sie kommen also von Jerusalem. Sie haben gehört, was passiert ist, dass dieser Jesus gestorben ist. Da kommen sie her. Vielleicht kommen sie her von der Angst, mit Sorge, mit Enttäuschung. Da kommen sie her zunächst. Also woher kommen wir? Was sind die Geschichten, die wir uns erzählen? Kommen wir her aus Angst? Aus einer Stadt namens Angst? Nein, wir kommen aus Jerusalem. Und dann kommt eben Jesus Christus an die Seite dieser Männer, aber sie erkennen ihn nicht. Und erst als Jesus ihnen das Brot bricht und verschwindet, wissen sie, ja, dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, er war dabei. Jesus war hier. Jesus ist uns erschienen. Er ist da. Von da leben wir. Von daher kommen wir. Das heißt, diese Gemeinde, Filder-Gemeinde, hat einen ganz klaren Auftrag, hat eine ganz klare Vision. Sie ist Gemeinde mit Herz für Menschen. Und sie hat dieses Herz nur, weil Jesus, der Auferstandene, das Herz dieser Gemeinde ist. Da kommen wir her. Aus Jerusalem. Ja, wir kommen aus dem Jahr 1996, aber unsere Geschichte, unsere Historie ist doch noch viel länger eigentlich als das. Wir dürfen nicht aufhören, darüber zu reden, dass wir von dieser Freude des Auferstandenen Jesus Christus her gegründet wurden und weiter bestehen werden. Also wir sind nicht aus Angst entstanden, sondern aus einem guten Grund erinnern wir uns daran. Unsere Herkunft ist nicht Angst. Kirche, Gemeinde entsteht nicht aus Angst, sondern allein aus der Verheißung, dass Gott einen guten Plan für diese Welt hat und für diese Stadt und für uns als Gemeinde. Dass Gemeinde größer ist als alle Angst, weil sie hinweist auf den, der alle Angst überwinden kann. Da sagt Jesus zu Petrus, Petrus, du bist Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen möchte. Und dann sagt er, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und die Pforten der Hölle werden diese Gemeinde nicht überwinden. Angst hat kein Anrecht auf diese Gemeinde. Wir kommen nicht von Angst her, sondern wir kommen von Jerusalem her. Diese Gemeinde wurde nicht aus Angst gegründet, sondern mit einer Vision. Angst ist nicht im Reich Gottes. Angst soll nicht in dieser Gemeinde sein. Und dann kommt Jesus zu mir durch seinen Heiligen Geist und fragt mich, Fabian, was bist du bereit zu riskieren? Filder-Gemeinde, was bist du bereit zu riskieren? Ohne Angst, mit dieser größeren Vision, mit dieser größeren Vorstellung von dem, was Gott in dieser Welt etablieren will. Und diese Vision von einer besseren Welt, ja auch in unserem Umfeld, fängt bei mir an. Also bei meiner Angst. Bei meiner Angst. Meine Angst, dass ich nicht ich selbst sein kann. Obwohl ich das gern wollen würde. Also, was bin ich eigentlich bereit preiszugeben? Von mir selbst. Wo gibt's Momente, wo ich dann auch wirklich mal aus meiner Haut fahre und mich zu erkennen gebe? Anderen Menschen hier in dieser Gemeinde, Freunden von dir. Ich schenke der Lüge oft Glauben, dass Gott nicht mit mir sei. Weil ich immer wieder versage. Weil ich immer wieder versage. Das ist meine Wahrheit. Ich versage. Das ist unsere Wahrheit als Gemeinde. Wir versagen auf unserem Weg. 20 Jahre geht Gott mit und da war viel Versagen dabei. Wir als Gemeinde versagen. Wir sind Gesandte Gottes, Ekklesia, zur Verantwortung herausgerufene Gemeinde Gottes, aber wir versagen. Das ist unsere menschliche Wahrheit. Und jetzt passt auf, was der Apostel Paulus über Wahrheit schreibt. In dem bekannten Trauabschnitt, ja, Traupredigtabschnitt sozusagen aus 1. Korinther 13, Vers 8. Da schreibt Paulus, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Und diese Liebe ist personifizierte Liebe Gottes in Jesus Christus. Vielleicht können wir sagen, Gott freut sich an der Wahrheit und Gott sagt nicht einfach nur, Wahrheit ist okay, deine Wahrheit ist okay, sondern er sagt, die Liebe, Gott freut sich an der Wahrheit und er freut sich an der Wahrheit über die Gemeinde und er freut sich an deiner Wahrheit, an deinem Versagen. Crazy, oder? Gott liebt diese Gemeinde. Gott liebt dich. Gott liebt die Wahrheit über dich. Und diese Wahrheit kann uns immer nur zu Jesus zurückbringen. Als Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, als Sehnsucht nach einem befreiten Leben, kann diese Wahrheit, wenn ich sie im Licht Gottes erkenne, immer nur zu Jesus zurückführen. Da, wo ich herkomme. Wozu ist Filtergemeinde da? Sie hat einen Auftrag an die Menschen, ihnen zu verkünden, Gott liebt die Wahrheit über dich. Gott liebt deine hellen Stellen total. Aber Gott liebt deine dunklen Stellen, weil sie dich immer wieder zurückführen zu dem Punkt, wo du herkommst. Jesus Christus. Er liebt die Wahrheit. Er freut sich über dich ganz. Nicht nur deine Schokoladenseiten. Diese Wahrheit zeigt die Größe und die Gnade Gottes. Und das ist die Wahrheit über die Gegenwart von Jesus Christus. Nicht meine Wahrheit, aber die Wahrheit über den, dem ich gehöre, Jesus Christus. Zu guter Letzt, der Vers, der mich am meisten berührt in unserem Predigttext aus Lukas 24, steht dann ganz am Ende. Da kommen die beiden Emmaus-Jünger ins Gespräch. Und sie berichten einander oder sie kommen wahrscheinlich in eine Diskussion darüber, was jetzt eigentlich wieder geschehen ist. Also hört nicht auf, darüber zu reden, wo wir herkommen. Und da sagten sie zueinander, war uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs war und mit uns sprach und uns die Schrift auslegte. Also im Griechischen eigentlich, ich glaube Luther übersetzt das auch ein bisschen anders, brannte nicht unser Herz in uns. Also brannte es nicht in uns, als dieser Jesus da war. Und es ist ja so, dass wir oftmals Gottes Wirken erst im Rückblick erkennen. Ja, Jesus war schon die ganze Zeit dabei. Und vielleicht erinnern wir uns heute an so Situationen, wo uns ganz warm ums Herz wird. War uns nicht ganz warm ums Herz, als Jesus mir da begegnet ist. Damals. Letztens hatte Eine unserer Teenies Geburtstag und ich habe ihr so einen typischen Kalenderspruch mit in die E-Mail geschrieben. Und ich habe ihr gesagt, jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in vielen Jahren zurücksehen werden. Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in 20 Jahren vielleicht zurücksehen werden. Also wir dürfen nicht stehen bleiben bei Erinnerung. Erinnerung kann nie das Ziel sein. Eine verklärte Nostalgie kann nie das Ziel sein, sondern der Weg. Der Weg hin zu neuer Hoffnung. Der Weg hin zu neuer Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus Christus. Ein Weg eben, neue Sehnsucht zu schüren nach Begegnung mit diesem Jesus für uns. Das ist also keine ängstliche Zukunft, sondern eine brutal verheißungsvolle Zukunft. Gott ruft uns heraus, dass wir gemeinsam mit ihm unsere Ängste auch als Gemeinde überwinden und uns ihm selbst hinzugeben, etwas von uns preiszugeben, aus unserer Haut zu schlüpfen, weil er die größere Vision hat. Die hab nicht ich. Als Ekklesia, als Herausgerufene, von ihm selbst eingesetzt, seinen Menschen und dieser Stadt. Und dann zum Schluss eine persönliche Notiz von mir. Es ist nicht immer einfach hier. Und das wisst ihr. Aber ich bin ganz stolz, hier Pastor zu sein. Wenn ich von Diensten aus anderen Gemeinden komme, freue ich mich immer wieder herzukommen. Ich schätze diese Gemeinde sehr. Ich bin, ja, hört sich für einen Pastor ja komisch an, ja. Ich bin stolz, Pastor dieser Gemeinde zu sein, weil ich glaube, dass Gott, nach wie vor glaube ich, dass Gott was ganz Besonderes angelegt hat in dieser Gemeinde, das nur ganz wenige Gemeinden haben. Und dass wir das kultivieren und weiter etablieren, darauf freue ich mich gemeinsam mit euch. Amen.